Heute Morgen möchten wir uns mit dem Thema Bibelauslegung beschäftigen. Es geht darum, wie sollen wir eigentlich die Bibel auslegen? Jeder, der die Bibel liest, legt die Bibel automatisch aus. Für sich oder für andere. Aber die meisten Bibelleser legen sich gegenüber keine Rechenschaft ab, wie sie das eigentlich machen. Und wir wollen also heute Morgen darüber nachdenken, was sagt die Bibel selbst zum Thema Auslegung? Wie funktioniert das überhaupt in der Sprache? Denn wenn wir mit jemandem sprechen, da sind wir ja dauernd damit beschäftigt, das auszulegen, was der andere sagt. Und da gibt es natürlich auch öfters Missverständnisse, das ist ganz klar. Dann haben wir eben falsch ausgelegt. Also wir sind auch im Alltäglichen, sind wir dauernd mit Auslegung beschäftigt, auch ganz unabhängig von der Bibel. Aber wer legt sich Rechenschaft darüber ab, wie er eigentlich das, was andere sagen oder was andere schreiben, wie er das auslegt, wie er das entschlüsselt? Und dabei gehen wir aber alle nach ganz bestimmten Prinzipien vor. Und zum Teil sind die Prinzipien falsch. Und dann kommt es eben zu den Missverständnissen. Aber uns geht es uns also nicht um Hermeneutik im allgemeinen Sinn. Hermeneutik ist die Lehre der Auslegung. Gerade in der Philosophie des 20. Jahrhunderts hat man sich sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt. Aber wir wollen uns fragen, wie steht es bei der Auslegung der Bibel? Als erstes müssen wir uns natürlich fragen, was ist die Bibel eigentlich? Nun, die Bibel ist nach ihren eigenen Aussagen Gottes Wort. Also Gottes Offenbarung in schriftlicher Form. 2 Timotheus 3, Vers 16 bezeugt, und dabei ist zu beachten, Paulus spricht in 2 Timotheus 3, Vers 14 über neutestamentliche Zeugen, von denen Timotheus gelernt hat. In Vers 15 spricht er von den Schriften des Alten Testaments, die Timotheus von Kind auf gelernt hat, kennengelernt hat. Und dann fasst Paulus zusammen in Vers 16. Alle Schrift, also Schriften des Alten und des Neuen Testaments, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Der Ausdruck bei mir übersetzt mit eingegeben, kann auch übersetzen inspiriert, ist im Griechischen das Wort Theopneustos. Wörtlich, ganz wörtlich heißt es Gott gehaucht. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Was bedeutet das? Wenn ich spreche, dann ist mein Luftkanal von den Lungen her über den Hals bis in den Rachenraum eine ganz wichtige Angelegenheit. Ohne das geht es nicht. Also ohne den Hauch. Alles, was ich spreche, ist von mir gehaucht. Nun sagt dieses Wort, alle Schrift, die Bibel, Altes und Neues Testament, ist von Gott gehaucht. Will sagen, Gott spricht direkt durch die Schrift. Das sagt mehr aus, als wenn wir sagen, die Bibelschreiber waren von Gott inspiriert. Das stimmt natürlich. Darüber wird gesprochen in 2. Petrus 1, 21. Aber das geht viel weiter. Hier steht nicht, die Bibelschreiber sind inspiriert, sondern hier steht, die Schrift, also das Geschriebene, ist inspiriert. Das geht weiter. Denn man könnte denken, die Bibelschreiber hatten göttliche Offenbarungen, die haben sie dann aufgeschrieben, aber bei diesem Prozess des Aufschreibens, da sind auch eigene Dinge hineingekommen und da sind Fehler geschehen. Aber hier, dieses Selbstzeugnis der Bibel sagt, dass alle Schrift eben Gott gehaucht ist. Das Geschriebene selber ist Gottes direkte Rede. Weiter, die Bibel bezeugt von sich selbst, dass sie absolut zuverlässig und unfehlbar ist. Psalm 19, 8 bis 11, ich habe das in der Fußnote bereits ausgedruckt, diese wichtigen Wörter. Die Schrift ist vollkommen, zuverlässig, richtig. Und im Psalm 12, Vers 7 heißt es sogar, dass die Bibel wie Silber ist, in irdenem Schmelztiegel siebenmal gereinigt. Also siebenmal den Entschlackungsprozess durchgeführt, um zu sagen, es gibt überhaupt keine Schlacken im biblischen Text. Und weiter, die Bibel bezeugt, dass auch der einzelne Buchstabe feststeht. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota und ein oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Das Jota ist im Hebräischen der kleinste Buchstabe. Und das Strichlein, das Hörnlein wörtlich, bezeichnet kleine Bestandteile der Buchstaben, der hebräischen Buchstaben, die ähnlich aussehende Buchstaben voneinander unterscheiden. Wer kein Hebräisch lesen kann, ist er überrascht, wie viele Buchstaben, wenn man sie genau anschaut, sich nur durch ganz winzige Strichlein unterscheiden. Zum Beispiel R und D ist fast gleich. Oder B und K ist fast das Gleiche. Nur ein kleines Strichlein unterscheidet. Und der Herr nimmt Bezug auf diese Hörnchen und sagt, also nicht nur kein Jota, sondern auch kein Strichlein von dem Gesetz soll vergehen. Nun, dieses Selbstzeugnis der Bibel nehmen wir als erlöste Menschen an. Ich erkläre jetzt heute nicht, wie kann ich einem Nichtchrist erklären und überzeugend darlegen, dass dieses Selbstzeugnis auch die Wahrheit ist. Also wir gehen heute sowieso davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass ihre Aussagen stimmen. Aber es ist wichtig zu sehen, die Bibel bezeugt das von sich. Und wenn ich das so vor mir habe und mit dieser Einstellung an die Bibel herangehe, dann gibt dieses Wissen mir Geduld, bei Verständnisschwierigkeiten auf Lösungen zu warten und nicht in Ehrfurchtslosigkeit die Bibel Irrtümer zu bezichtigen. Das ist ganz wichtig. Also ich stelle meine Intelligenz unter die Weisheit Gottes in seinem Wort. Wenn ich Dinge nicht zusammenkriege, dann sage ich mir, gut, ich bringe es nicht zusammen, aber Gott weiß schon, wie. Das ist also eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn wir als Christen an die Bibel herangehen. Natürlich, von einem Nichtchristen kann ich das nicht erwarten. Der muss zuerst zu dieser Überzeugung kommen. Aber das ist nicht das Thema heute. Das habe ich anderswo auch schon behandelt. Weiter, die Bibel ist auf Hebräisch, Aramäisch und Griechisch inspiriert worden. Das sind die Sprachen des Urtextes. Letzte Genauigkeit ist daher nur im Grundtext zu suchen. Wenn also bei der Auslegung Schwierigkeiten und Fragen auftauchen, wie ist das zu verstehen, dann ist letzte Autorität nicht irgendeine deutsche oder englische Bibelübersetzung, oder sonst eine andere Sprache, auch nicht eine Luther 1545, sondern der Urtext, der Grundtext ist letzte Instanz, wo wir uns informieren müssen. Aber weiter ein drittes Prinzip, wenn der Urtext nach seinem eigenen Zeugnis unfehlbar ist, so bedeutet das nicht, dass die Abschriften und Übersetzungen auch unfehlbar wären. Beim Abschreiben sind Fehler geschehen. Und bei den Übersetzungen geschehen auch Fehler. Also Übersetzungen sind immer nur eine Annäherung an den Grundtext. Aber man soll sich natürlich beim Übersetzen so viel Mühe geben wie nur möglich, um an den Grundtext heranzukommen und nicht Eigenes hineinzulegen. Die besten Grundtextausgaben sind für das Alte Testament der Masoretische Text, und der ist veröffentlicht in der Biblia Hebraica, Stuttgart Tensia, das ist in der Fußnote angegeben, 4. korrigierte Auflage, Stuttgart 1990. Das ist so die Standardausgabe als Grundlage für die Bibelübersetzungen. Beim Neuen Testament, da gibt es ja große Diskussionen, welche Textausgabe des griechischen Neuen Testaments ist die beste. Und die besten Argumente effektiv sprechen für den Mehrheitstext, Majority Text. Ich habe unten in der Fußnote 5 die neueste und beste Ausgabe davon angegeben, der Text von Robinson Pierpont, The New Testament in the Original Greek according to the Byzantine Majority Text Form. Und da haben sie auch eine ausführliche Begründung, weshalb aus methodologischen Gründen, also aus wissenschaftlichen Gründen, wie man wissenschaftlich vorgeht, der Mehrheitstext der Ausgabe von Nestle Aland vorzuziehen ist. Und dann verweise ich auch noch auf eine ganz neue Arbeit von Robinson. Das ist eine Zusammenfassung von einer Konferenz, die in den USA stattgefunden hat im vergangenen Jahr. The Case for a Byzantine Priority. Das war ein Symposium über das Neue Testament. Und die Argumente dort drin sind schlicht umwerfend. Und die meisten Bibelübersetzer, die schwören auf den Nestle-Aland-Text, das ist so im deutschsprachigen Raum, sind die modernen Übersetzungen alle auf dem aufgebaut, die meisten darauf aufgebaut, die wissen im Allgemeinen diese Argumente gar nicht. Die sind also effektiv verblüffend. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen und darum gehe ich nicht weiter darauf ein. Ich habe anderswo auch schon darüber gesprochen und es kommt auch schriftlich bald etwas heraus darüber. Also, der Grundtext ist Referenz. Nun ein weiterer, vierter Punkt. Die Bibel ist aufgeschrieben in menschlichen Sprachen. Aber jetzt müssen wir gut bedenken, die menschlichen Sprachen sind Gottes Werk. Nach 1. Mose 2 und 11, Erschaffung von Adam und Sprachenverwirrung von Babel, da sehen wir, dass Gott der Erfinder der Sprachen ist. Nicht der Mensch hat die Sprachen erfunden und geschaffen. Und deshalb sind sie geeignete Werkzeuge, um Gottes Wort zu übermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn zum Beispiel Karl Barth in seiner kirchlichen Dogmatik schreibt ja als sogenannter Neoorthodoxe. Die Neoorthodoxen, die wollten irgendwie die liberale, moderne Theologie wollten sie zurückdrängen, aber waren selber auch liberal und modern. Die Neoorthodoxen sind weder neu noch orthodox. Aber Karl Barth, der übrigens heute in evangelikalen Kreisen immer mehr unter den Pastoren, nicht unter den Gemeindegliedern, unter den Pastoren immer mehr Boden gewinnt, war ein ganz gefährlicher Mann. Und er schreibt, die Sprachen sind menschliche Sprachen. Und was menschlich ist, ist immer unvollständig und mit Irrtum behaftet. Darum kann die Bibel als Buch gar nicht das vollkommene Wort Gottes sein. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Aber er hat da nicht hingeschrieben, wo das zu finden ist, an welcher Stelle. Das kann dann jeder selber herausfinden. Und damit ist das Fundament des christlichen Glaubens entzogen. Ja? Aber sein Fehlurteil ist, er hat nicht darauf geachtet zu sehen, dass die menschlichen Sprachen im Prinzip Gottes Sprachen sind. Ich habe in meiner Arbeit, Fußnote 6, mit dem Titel Ursprung und Entwicklung der Sprachen, Sprachwissenschaft kontra Evolution. Das ist ein Buch, das nächstes Jahr herauskommen soll. Habe ich gezeigt, wie man auch von der Sprachwissenschaft hier zeigen kann, dass die Sprachen unmöglich menschliche Erfindungen sind. Und dass die komplexesten Sprachen vom Formenreichtum her gesehen sind die ältesten Sprachen. Also die ältesten Sprachen, die wir kennen, die sind dermaßen komplex. Zum Beispiel, als ich Akkadisch gelernt habe, Babylonisch, da musste ich für ein Verb fast 1000 Formen lernen. Das muss man mal vergleichen mit Schweizerdeutsch. Und das ist die zweitälteste Sprache, die wir heute kennen, auf etwa 2500 vor Christus datiert. Ja, wie sind diese urchigen Urmenschen, wenn man nach der Evolution geht, auf die Idee gekommen, solche Sprachen zu bilden? Was wir ja auch nicht können. Wir können unser Schweizerdeutsch auch nicht frisieren und neue Formen einführen. Das macht aber deutlich, dass der Mensch eben gar nicht der Urheber der Sprachen ist, sondern Gott hat sie ihm gegeben. Und Gott hat die Sprachen so gemacht, dass sie eben fähig sind, Gottes Wort weiterzugeben. Und das gilt nun nicht nur für den Grundtext, sondern auch für die Übersetzungen. Denn wenn wir diese Überzeugung nicht hätten, dass alle menschlichen Sprachen fähig sind, Gottes Wort weiterzugeben, dann könnten wir mit Bibelübersetzung aufhören. Aber diese Grundüberzeugung ist ganz wesentlich, dass die Sprachen heute in über 2200 verschiedene, dass die Bibel in über 2200 Sprachen übersetzt worden ist, wenigstens in Teilen. Denn jede Sprache, ob eine Indianersprache, ob eine afrikanische Bantusprache oder ob Schweizerdeutsch, man hat es ja auch geschafft mit dem Neuen Testament, jede Sprache ist ein fähiges Mittel, um Gottes Wort rüberzubringen, um Gottes Wort zu tragen. Nun, ein weiterer Grundsatz, der zusammenhängt mit dem Wesen der Sprache. Ganz allgemein, in jeder Sprache ist es so, ein einzelnes Wort erhält seine eigentliche Bedeutung erst innerhalb eines Satzes. Wenn ich sage Friede, ja, was heißt Friede? Welcher Friede? Ein Scheinfriede oder einfach ein Waffenstillstand oder Friede einfach so als Wort sagt noch viel zu wenig aus. Also das muss in einem bestimmten Zusammenhang stehen, in einem bestimmten Satz, dann bekommt das die eigentliche Bedeutung. Und der Satz bekommt erst seine Bedeutung innerhalb eines ganzen Abschnitts. Und der Abschnitt bekommt erst seine Bedeutung innerhalb eines Buches. Und das einzelne Buch, in der Bibel, bekommt erst seine eigentliche Bedeutung innerhalb der ganzen Bibel. Und auch da ist zu sehen, die Bibel ist nicht einfach ein Buch, das vom Himmel heruntergekommen ist, gefallen wäre, ohne irgendwie einen Bezug zu haben zur Welt, sondern Gott hat in ganz bestimmte Situationen und Umstände und geschichtliche Situationen hineingesprochen. Also die Bibel selber ist eingebettet in die von Gott gelenkte Heilsgeschichte. Denn auch die Geschichte ist nicht etwas Zufälliges, sondern auch Gott ist da, der Lenker der Geschichte. Und er hat die Bibel platziert innerhalb der Geschichte. Und so muss die Bibel auch wieder im Umfeld, in das Gott sie hineingegeben hat, gesehen werden. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, dann sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass man die Grammatik und die Wortbedeutung, das ist Semantik, die Bedeutung der Wörter, dass wir das genau beachten. Aber auch die Umwelt der Bibel sollten wir beachten. Berücksichtigung von Sitten, Gebräuchen, alten Gesetzen, Hintergründen, Berücksichtigung der Geschichte. Ich gebe ein Beispiel. Offenbarung 2. Der Herr Jesus gibt Verheißung für die Überwinder aus Pergamus. 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Ja, jetzt haben wir hier einen weißen Stein bekommen, die Überwinder, einen neuen Namen darauf. Ja, was hat das zu bedeuten? Viele Bibelleser denken, das ist ja nichts Besonderes, wenn man einen weißen Stein bekommt. Es gibt auch viele weiße Steine. Besonders so im Juragebiet. Also, das kann, warum ist das so eine besondere Belohnung für Überwinder? Nun, können wir mit einem sprachlichen Schlüssel, einem Wörterbuch, mal schauen, was ist das eigentlich für ein Stein? Und das griechische Wort für Stein ist hier Psephos. Der Psephos war nicht irgendein Stein, sondern das war ein Stimmstein. Im alten Griechenland mussten die Richter abstimmen über Schuld und Unschuld eines Angeklagten. Die Richter, die der Überzeugung waren, er ist schuldig, die warfen einen schwarzen Stein in die Urne. Die von der Unschuld überzeugt waren, die warfen einen weißen Psephos hinein. Also der weiße Stein bedeutet, Jesus Christus sagt, ich betrachte euch als vollkommen gerecht. Gerechtfertigt durch Glauben an mein Blut. Das ist die Aussage. Aber zu der Aussage kommen wir erst, wenn wir beachten, dass die Bibel ja eingebettet war in eine bestimmte Kultur. Und die damaligen Menschen, die Leute von Pergamos, die haben das verstanden. Das war ja für sie selbstverständlich. Das war aus ihrer Welt gesprochen. Aber wir sind 2000 Jahre später und müssen uns Mühe geben, dahin zurückzukommen. Aber noch etwas. Es gab noch eine andere Sitte im alten Griechenland. Wenn man jemanden ganz besonders als Gast ehren wollte, dann ließ man ihm einen weißen Stein überbringen und darauf seinen Namen geschrieben. Ja, es heißt ja, ein Psephos und sein Name darauf geschrieben. Aber der Stimmstein im alten Griechenland, der hatte keinen Namen drauf. Das ist also noch eine andere Sache. Ja, das machte man so. Man überbrachte einen Stein mit dem Namen des Eingeladenen. Und so bedeutet das hier, der Herr Jesus sagt, wer überwindet, dem werde ich eine ganz spezielle, persönliche Einladung geben. Und was gibt es zu essen? Das steht ja auch hier. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Was ist das verborgene Manna? Das finden wir aus dem Alten Testament. In 2. Mose 16, als das Manna zum ersten Mal in der Wüste fiel, wurde etwas davon gesammelt, in einen goldenen Krug getan, und dieser goldene Krug kam dann ins Allerheiligste, in die Bundeslade hinein. Ja, das Manna spricht ja von Jesus Christus, dem Brot vom Himmel. Aber das verborgene Manna spricht von ganz besonders verborgenen Herrlichkeiten der Person des Sohnes Gottes. Und das steht auf dem, das ist die Nahrung in dieser ganz persönlichen Beziehung, die der Herr mit dem einzelnen Überwinder haben will. Und dann kommt noch dazu, der Name kennt niemand außer der, der ihn empfängt. Das zeigt diese ganz persönliche Beziehung des Herrn zu einem einzelnen Erlösten. Eine Beziehung, in die niemand anders hineinblicken kann. Gut, also das nur einfach als Beispiel, um zu zeigen, wie die Bibel eingebettet ist in die Umwelt. Und wir dürfen uns nicht einfach die Augen davor verschließen. Denn das hilft uns wirklich, Perlen in Gottes Wort zu entdecken. Und haben wir jetzt gesehen, dass mit dem weißen Stein, da brauchten wir die Umwelt, das mit dem verborgenen Manna, da brauchten wir das Alte Testament, um die Beziehung und das Verständnis herzustellen. Jetzt gehen wir aber zu einem ganz neuen Punkt über. Jetzt haben wir uns beschäftigt mit der Bibel, mit dem Wesen der Bibel. Und was das für Bedeutung hat für die Bibelauslegung. Aber jetzt gehen wir ja als Leser an die Bibel heran. Und da sagt die Bibel, dass es ganz klare Bedingungen gibt beim Leser, die erfüllt werden müssen, damit man richtig auslegen kann. In Johannes 7, Vers 17, ich lese Vers 16 dazu, da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Der Herr Jesus sagt, eine Voraussetzung, um ganz klar zur Überzeugung zu kommen, dass sein Wort Gottes Wort ist, das ist der Wille bei uns, Gottes Wille zu tun. Und sehen wir hier, daraus entsteht ein inneres Zeugnis im Herzen. Es gibt viele Christen, wenn man sie fragt, warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Die können das nicht begründen. Aber sie sind felsenfest davon überzeugt. Ja, es ist schade, dass sie es nicht begründen können, dass sie vielleicht nicht gelernt haben. Aber das macht keinen Abbruch. Sie haben innerlich im Herzen ein inneres Zeugnis. Und das wird von Gott gewirkt, wenn wir den Wunsch haben, den Willen haben, Gottes Willen zu tun in unserem Leben. Natürlich, ein Nicht-Christ kann damit nichts anfangen. Ihn können wir damit nicht überzeugen, wenn wir sagen, ich habe ein inneres Zeugnis des Heiligen Geistes im Herzen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Calvin spricht in seiner Dogmatik sehr mit großem Akzent über dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Das ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Dann können wir den anderen nicht überzeugen, aber wir haben dieses Zeugnis. Und das hängt davon ab, wenn wir wirklich tun wollen, was Gott will. Aber wenn wir nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, wenn wir Abstriche machen wollen, dann bekommen wir auch nicht diese innere Überzeugung, dieses innere Wissen und damit auch Verständnis der Lehre Christi. Also das ist eine Basisvoraussetzung, um die Bibel auslegen zu können. Und weiter, Sprüche 1, Vers 7, der weise Salomo, mit dem sich ja niemand vergleichen will, schreibt als Schlüsselvers der Sprüche, 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Salomo erklärt, die Ehrfurcht vor Gott, das ist überhaupt der Ausgangspunkt, um göttliche Wahrheit erkennen zu können. Also ohne eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und seiner Majestät sind wir blockiert, um irgendwie in der Erkenntnis der Bibel wirkliche Fortschritte zu machen. Und weiter können wir sagen, ohne Neugeburt. Der Jesus sagt in Johannes 3 zu Nikodemus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, so könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also ohne die Neugeburt oder Wiedergeburt, ich sage lieber Neugeburt, aber Wiedergeburt wäre auch richtig, wenn man nur das Richtige meint damit. Also ohne Neugeburt sind wir unfähig, Gottes Wort wirklich zu verstehen. Ohne Innewohnung des Heiligen Geistes. Epheser 1, Vers 13 bis 14 sagt, wer an das Evangelium geglaubt hat, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber das sind klare Voraussetzungen, um die Bibel zu verstehen. Wo steht das? 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Das ist also ein Ein so absoluter Vers, der deutlich macht, ein ungläubiger Mensch kann die Schrift nicht wirklich erkennen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Und weiter in Lukas 24, 32, da geht es um die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, denen der Herr nach der Auferstehung begegnet war. Und auf dem Weg hat er ihnen das ganze Alte Testament ausgelegt im Blick auf ihn, den Messias. Und die sagen in Vers 32 zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Also Christus selber öffnet die Schrift. Und Vers 45 im gleichen Kapitel. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen. Sehen wir, es sind zwei verschiedene Dinge. Einmal öffnet der Herr die Schriften und einmal öffnet er das Verständnis. Das ist nicht das Gleiche. Also unsere Verständnisfähigkeit muss von Christus geöffnet werden. Das heißt, wir sind, von Natur aus sind wir alle zu. Ja, das ist das Gegenteil von öffnen. Wir sind zu und der Herr muss unser Verständnis öffnen. Aber die Schrift selber ist auch zu und der Herr muss die Schrift öffnen. Weiter wird auch gesagt in Epheser 1, Vers 18, dass der Heilige Geist die Augen des Herzens erleuchten muss. Der Heilige Geist hat die Schrift inspiriert, das ist etwas. Aber das reicht noch nicht aus. Er muss auch die Augen der Herzen erleuchten, damit Schrift und Bibelleser zusammen funktionieren. Und nun kommen wir zu einem dritten Punkt. Wenn wir also gesehen haben, ohne wirkliche Bekehrung und Neugeburt haben wir nicht die Voraussetzungen, um die Bibel zu verstehen. Dann kommt aber weiter dazu, ein ungeordnetes Christenleben, wo Sünde nicht vorzu bekannt und vor Gott geregelt wird, nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unser Leben also nicht vorzu ordnen, dann ist ein fortschreitendes Bibelverständnis nicht möglich. Beweis, 1. Korinther 3. Paulus hat doch eben den bekehrten Korinthern gesagt, der natürliche Mensch nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Nur der Geistliche. Jetzt sagt er aber den bekehrten Korinthern, gerade im Anschluss, Kapitel 3, Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Die Korinther waren schon 5 Jahre bekehrt, als sie diesen Brief bekommen haben. Und Paulus sagt zu ihnen, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Also zu Menschen, die sich durch den Heiligen Geist leiten lassen. Ihr seid fleischlich. Das heißt, ihr lasst euch durch eure fleischlichen Lüste leiten. Und da sagt ihr, Streit und Neid. Ihr seid neidisch und ihr streitet. Das ist der Beweis, ihr seid nicht vom Geist Gottes geleitet. Und wenn das bei euch der Fall ist, dann könnt ihr nur Milch trinken. Also aus dem Wort Gottes nur ein paar Basis-Dinge lernen. was eben kleine Babys können, aber keine feste Speise. Das heißt, ihr seid 5 Jahre alt schon, aber ihr seid immer noch wie Säuglinge. Also nach 5 Jahren sollte es eigentlich genug sein, oder? Also bei unseren 6 haben wir auch früher abgestellt. Also meine Frau. 5 Jahre, das ist zu lang für Muttermilch. Und er sagt, das ist euer ungeordnetes Leben. Wenn wir den Korintherbrief durchlesen, da finden wir noch viel mehr. Diese Gemeinde war in Unordnung. Es waren echte Gläubige, aber Unordnung. Und das hat sie blockiert im Verständnis der Bibel. Also wir sehen, es gibt einen ganzen Katalog von Voraussetzungen, die der Leser mitbringen muss, um die Bibel richtig auslegen zu können. Und Konsequenz. Es gibt so viele Meinungen unter den Christen, so viele verschiedene Auslegungen. Ja, dann ist wahrscheinlich auch mit dem Problem der Fleischlichkeit ein Problem. Wahrscheinlich, oder? Und wir können das ja im Alltag nachkontrollieren. Nun, ein dritter neuer Abschnitt. Was ist das eigentliche Zentrum der Bibel? In Johannes 5, 39 sagt der Herr Jesus zu den Führern, zu den religiösen Führern Israels, also zu den großen Rabbanim, den großen Rabbinern: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. So sagt also der Herr Jesus allgemein von den Schriften des Alten Testaments: Sie zeugen von mir. Die Rabbiner hatten eine wichtige Voraussetzung fürs Bibelverständnis. Sie haben die Schriften erforscht. Das ist übrigens auch noch eine Voraussetzung des Bibellesers. Ohne Bibellesen kommt man auch nicht weiter. Ja, also ein Bibelleser muss lesen. Das ist klar. Das haben sie erfüllt. Aber sie waren nicht von Neuem geboren. Und da haben sie nicht erkannt, dass die Schriften des Alten Testamentes von Jesus Christus zeugen. Wenn man sich mit rabbinischer Auslegung, rabbinischen Kommentaren beschäftigt, da findet man eine Fülle von Wissen. Und man kann dieses Wissen nützlich verwerten. Aber das große Problem bei diesem Wissen ist, dass das Zentrum verpasst worden ist. Denn das rabbinische Judentum hat Jesus Christus nicht als Messias erkannt. Nur diejenigen, diese Hunderttausenden, die sich bekehrt haben. Aber die große Masse hat es nicht erkannt, obwohl sie die Bibel gelesen haben. Sie haben also die Mitte nicht erkannt, dass die Schrift als Zentralthema Jesus Christus hat. Und natürlich, ein ungläubiger Schriftforscher kann viel Information und Wissen zusammenbringen, aber nicht nutzbringend so, dass die eigentliche Aussage der Schrift ans Licht kommt, Jesus Christus. Aber ein Erlöster kann natürlich dieses Wissen benutzen, in der richtigen Weise auf Christus bezogen, und dann ist es natürlich von Nutzen. In Offenbarung 5, Vers 6 ist Johannes im Himmel. Er sieht den Thron Gottes. Und in Vers 6 heißt es: Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen. Johannes ist hier im Tempel Gottes im Himmel. Aber nicht irgendwo, sondern am zentralsten Ort, im Allerheiligsten. Da sieht er den Thron Gottes, die Bundeslade. Und in der Mitte des Thrones sieht er Jesus Christus, das Lamm. Das macht deutlich, dass Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist das absolute Zentrum aller Wege, aller Regierungswege Gottes mit uns Menschen. Und darum ist er so zentral, auch in der Schrift, Und wenn wir das nicht so sehen, wenn wir die Bibel nicht auf Christus hin lesen, von der ersten Seite an, dann verpassen wir die eigentliche Aussage. Also die Bibel ist christozentrisch, nach ihren eigenen Aussagen. Wir kommen jetzt zu einem neuen, größeren Abschnitt. Und da geht es um die Einheit und die Vielfalt der Bibel. Die Bibel ist nach ihrem eigenen Zeugnis eine Einheit. In Galater 3, Vers 8 wird die Bibel genannt die Schrift. Aber wir haben doch in 2 Timotheus 3, Vers 15 einen Vers gelesen am Anfang. Da wird gesprochen über alle Schrift. Alle Schrift. Und da muss ich noch dazu nehmen, das ist nicht auf dem Blatt, den bereits verlesenen Vers in Johannes 5, wo der Herr Jesus den Führern sagt, dass die Schriften von ihm zeugen. Da haben wir die Mehrzahl. Die Schriften. Die Schrift und die Schriften. Hat das eine Bedeutung? Ja. Wenn die Bibel den Ausdruck braucht, die Schrift, dann betont sie die Einheit der Bibel. Wenn sie spricht über die Schriften in der Mehrzahl, dann betont sie die Vielfalt der Bibel. Und wir sollten beim Lesen der Bibel einerseits die Einheit sehen, andererseits die Vielfalt. Und es ist ganz interessant, wie manchmal bei Unterschieden in der Bibelauslegung, da kommt es zu Konflikten unter Bibelauslegern, weil der eine die Einheit überbetont und der andere die Vielfalt. Ich werde nachher dazu ein Beispiel geben. Noch ein wichtiger Vers, 2 Timotheus 2, Vers 15. Da gibt Paulus dem Timotheus eine Anweisung. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Vielleicht haben Sie in Ihrer Übersetzung, der das Wort der Wahrheit recht austeilt oder so etwas Ähnliches. Ganz wörtlich steht, das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das ist ein komischer Ausdruck. Und offensichtlich ist das etwas Schwieriges, denn Paulus sagt, du musst dir Mühe geben, befleißige dich, dass du ein Facharbeiter bist, der Gott gegenüber bewährt ist, der sich nicht zu schämen hat. Also du musst ein ausgebildeter, vor Gott ausgebildeter Facharbeiter sein, der weiß, wie man die Bibel gerade schneidet. Also zum Beispiel ein Schreiner, wenn der nach seiner Lehre nicht gerade schneiden kann, Holz zersägen kann, dann ist das eine Katastrophe. Aber hier sagt Paulus, du musst in der Lage sein, das Wort der Wahrheit richtig teilen, richtig schneiden. Das heißt, in all der Einheit eben auch die Unterschiede zu erkennen, was man voneinander trennen muss. Und davon werde ich nach der Pause einige Beispiele geben, ganz konkret. Jetzt hat das sehr abstrakt getönt, aber nachher werden wir sehen, das ist von ganz, ganz praktischer Bedeutung bei der Auslegung. Wir haben jetzt Pause bis Viertel. Wir sind vor der Pause stehen geblieben bei dem Thema Einheit und Vielfalt der Bibel. Die Schrift und die Schriften. Sowie des Paulus Anweisung an Timotheus, sich zu befleißigen, ein gottbewährter Facharbeiter zu sein, der sich nicht schämen muss, der das Wort der Wahrheit richtig gerade schneiden kann. Es gibt also in der Einheit der Bibel auch vieles zu unterscheiden. Zum Beispiel können wir im Lauf der Heilsgeschichte von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 verschiedene Zeitalter unterscheiden. Und da gibt es schon einen Konflikt unter bibeltreuen Auslegern. Denn die Ausleger in streng reformatorischer Tradition, die sagen, es gibt nur einfach ein altes und ein neues Testament. Aber diese Einteilung der Dispensationalisten, Dispensation ist ein anderes Wort für Zeitalter, grob erklärt, die Dispensationalisten, die haben das selber erfunden, das ist nicht etwas aus der Bibel. Nun, wir wollen mal in Kolosser 1, Vers 26 aufschlagen. Da spricht Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Und von diesem Geheimnis sagt er, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern her und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Paulus sagt also, in früheren Generationen war dieses Geheimnis, das ich jetzt da vorstelle, Christus in euch, das war unbekannt, verborgen. Und er sagt, es war auch in den früheren Zeitaltern war es verborgen. Für Zeitalter steht hier das Wort Aion. Das bedeutet Zeitalter, Zeitperiode. Er spricht hier in der Mehrzahl von den Zeitaltern oder von den Zeitperioden her. Das sind also mindestens zwei, oder? Wir haben gelernt, Einzahl ist eins und Mehrzahl, das ist zwei und mehr. Also mindestens zwei können wir da unterscheiden, die vor Paulus waren. Denn er sagt, jetzt ist das Geheimnis seinen Heiligen geoffenbart worden. Dazu Epheser 1. Epheser 1, Vers 21. Da spricht Paulus über Christus, der auferweckt worden ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. In den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, in diesem Aion, sondern auch in dem zukünftigen. Da haben wir zwei Zeitalter. Dieses Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Das ist übrigens ein typisch rabbinischer Ausdruck. Die Rabbiner haben immer gesprochen über Olam Haba, Olam Hazeh, das ist dieses Zeitalter, wo wir jetzt drin sind, und Olam Haba, das kommende Zeitalter, das ist die Zeit, wenn der Messias herrscht. Und hier spricht Paulus über dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Das ist, wenn der Messias herrscht. Mit anderen Worten, das tausendjährige Reich. Also haben wir allein von diesen zwei Stellen hier gesehen, haben wir die biblische Grundlage, um mindestens vier Zeitalter zu unterscheiden. Und effektiv, wenn wir die Bibel durchlesen, da sehen wir, dass es Perioden gab, wo andere Dinge galten. Zum Beispiel in der Periode des Gesetzes, da gab es die verschiedenen Tieropfer. Die haben wir heute nicht mehr. Das ist ein ganz deutlicher Unterschied zwischen der Zeit des Gesetzes und der Zeit der Gnade, der Zeit der Gemeinde heute. Oder wir sehen auch einen deutlichen Unterschied, wenn Gott am Sinai einen Bund geschlossen hat mit Israel, da war Israel nicht mehr unter Gnade wie vorher, sondern plötzlich unter Gesetz. Es ist ganz schön zu sehen, in 2. Mose kommt Israel aus Ägypten. Und das war ja noch eine Reise, bis sie zum Sinai kamen. Und da haben sie auch gemurrt. Und Gott hat sie nie gestraft. Jedes Mal, wo sie gemurrt haben, ist nichts geschehen. Und dann kam der Bund am Sinai, da haben sie sich verpflichtet, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und dann haben sie auch wieder gemurrt in der Wüste und immer wieder hat Gott mit Gericht eingegriffen. Da sehen wir, da war Israel zuerst unter Gnade und dann unter Gesetz. Also da ist auch ein deutlicher Unterschied. Oder wir können zum Beispiel auch unterscheiden die Zeit im Garten Eden. Das war eine ganz andere Zeit als die Zeit danach. Da hatte der Mensch Gemeinschaft mit Gott, Zugang zum Baum des Lebens, aber mit dem Fall und der Vertreibung war dieser Zugang geschlossen. Oder wenn wir schauen, mit der Sintflut geschah auch ein gewaltiger Einschnitt. Nachher hat Gott unter Noah die obrigkeitliche Gewalt, Schwertgewalt eingesetzt. Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Kain war ein Mörder, aber Gott hatte dafür gesorgt, dass Kain nicht bestraft wird mit dem Tod. Aber ab Noah hat Gott die obrigkeitliche Gewalt, die Schwertgewalt eingesetzt, dass wenn ein Mensch einen Menschen ermordet, dann hat die Obrigkeit das Recht, ihn zu töten. So können wir also verschiedene Zeitalter unterscheiden, wo gewisse Grundsätze im einen Zeitalter da sind, die man im anderen nicht findet. Und effektiv, Aion meint ein Zeitalter, das von einer bestimmten Art zu leben charakterisiert ist. Also wir müssen diese Dinge unterscheiden, ist ganz wichtig, sonst kommen wir auf ganz abwegige Ideen. Eben dann stellt man plötzlich Christen heute unter das Gesetz vom Sinai. Und sagt, ihr müsst diese Gesetze, die da in den 5 Büchern Mose steht, das müsst ihr auch einhalten. Obwohl das Neue Testament in dieser Hinsicht gar nichts davon sagt. Aber da hat man dann eben die Zeitalter nicht unterschieden. Oder da schreibt ein messianischer Jude, Jesus Christus war ganz jüdisch. Er hat auch sich jüdisch gekleidet, er ist in die Synagoge gegangen, er hat die Speisegesetze beobachtet, er hat den Sabbat beobachtet. Ja, dann sollten Christen das auch tun. Denn er ist ja das Vorbild für alle Christen. Ja, aber dann haben wir nicht beachtet, dass der Herr Jesus nach Galater 4,4 ist geboren worden unter Gesetz. Er hat sich unter das Gesetz gestellt. Aber durch seinen Tod ist die Wende gekommen, denn Galater 4 erklärt, dass der Herr Jesus gestorben ist, um die Erlösten von der Knechtschaft des Gesetzes loszumachen. Also muss man sehen, dass die Evangelien, die waren noch, die Lebzeit des Herrn Jesus, das war noch unter Gesetz und erst mit seinem Tod ist die Wende gekommen. Und wenn man also diese Unterscheidung nicht macht, dann kann man alles zusammen mixeln und jede beliebige Irrlehre schmackhaft machen. Dann muss man also in der Heilsgeschichte die großen Bögen sehen, die umfassenden Zusammenhänge, auch dass die Offenbarung sich entwickelt hat. Es ist immer mehr dazugekommen. Und da müssen wir unterscheiden, eben die verschiedenen Heilszeitalter, Unschuld im Paradies, dann das Gesetz vom Sinai, die Gnadenzeit, das tausendjährige Reich, etc. Und wenn wir diese Unterscheidung nicht machen, dann haben wir nachher ein totales Durcheinander. Da liest man zum Beispiel im Alten Testament, wenn der Gesetzlose sündigt, dann bestraft ihn Gott. Und der Gerechte wird von Gott gesegnet. Ja gut, dann wird das übertragen, dann sagt man, ja, heute ist es so, wenn jemand leidet, wenn jemand schwer krank ist, dann ist das der Beweis, dass er unter der Zucht und dem Gericht Gottes steht. Ja, da macht man nicht die Unterscheidung, dass diese Stellen im Alten Testament, die sprechen über dieses direkte Eingreifen Gottes, wo ganz klar zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen unterschieden wird, die beziehen sich wesentlich auf die Zeit der messianischen Herrschaft. Wenn Gott nämlich über diese Welt eine direkte Regierung hat. Aber heute hat Gott keine direkte Regierung, sondern eine indirekte Regierung. Er benutzt Völker, um andere zu richten. Aber es ist nicht so, dass Gott direkt eingreift im Normalfall und bei Bösem sofort richtet. Und darum ist heute oft das Problem, dass man keinen Unterschied sieht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Dem Gesetzlosen kann es gut gehen, dem Gerechten schlecht. Aber das ist in einer Zeit, wo Gott keine direkte Regierung hat. Das war das Problem von Asaf, Psalm 73. Und dann hat Gott ihm Klarheit darüber gegeben. Aber im tausendjährigen Reich wird es so sein, dass Gott Böses unmittelbar richtet. An jedem Morgen wird der Gesetzlose hinweg, werden die Gesetzlosen hinweggerafft werden. Psalm 101 am Schluss. Und so müssen wir das also verschiedenen Zeitaltern zuweisen, sonst kommen wir auf ganz abwegige Ideen. Dann weiter müssen wir unterscheiden zwischen Israel, den Nationen, den Völkern und der Gemeinde. Diese drei Gruppen finden sich zusammen in 1. Korinther 10, 32. Im Zusammenhang geht es darum, wenn man als Gläubiger von Ungläubigen eingeladen wird, wie man sich da verhalten soll. Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Seid ohne Anstoß sowohl Juden als Griechen und der Gemeinde Gottes. Haben wir Juden, Griechen, das war damals ein allgemeiner Ausdruck für griechischsprachige Menschen im Römischen Reich, also die Heiden, und die Gemeinde Gottes. Drei Gruppen. Die gilt es in der Bibel genau zu unterscheiden. Da müssen wir schauen, ist das zu Israel gesagt worden, ist das zu den Heidenvölkern gesagt worden oder ist das zur Gemeinde gesagt worden? Und wenn wir natürlich Dinge, die zu Israel gesagt worden sind, einfach mir nichts, dir nichts übertragen auf die Gemeinde, dann kommen wir zu schweren Fehlschlüssen. Ein Beispiel. 5. Mose 28 sagt Gott zu Israel. 28,1. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest zu tun, alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zu Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, das Geworfene deiner Rinder und die Zucht deines kleinen Viehs. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und so weiter und so fort. Gott sagt, wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr all diese Segnungen bekommen. Und es sind Segnungen auf allen Bereichen, in allen Bereichen des irdischen Lebens. Ja, jetzt wird gesagt, da haben wir eine klare Anweisung. Wenn wir als Christen treu sind, dann geht es uns immer besser. Und es gibt ja auch tatsächlich das Wohlstandsevangelium heute, das in einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft auf guten Boden fällt. Das sagt, Christen sollten nicht mit verrosteten Autos herumfahren. Und wenn man wirklich treu ist, dann ist es kein Wunder, wenn man einen Mercedes hat. Und das sind die Auswirkungen der Treue. Und wer eben nicht in dieser Weise Erfolg hat, ja gut, der ist ja selber schuld, der war zu wenig treu. Der hat nicht auf die Verheißungen Gottes gepocht oder hat sie nicht genügend visualisiert und so weiter. Da kommen ja sogar heidnische Praktiken da hinein ins Christentum. Aber das ist ganz klar zu Israel gesagt, zu Israel unter dem Gesetz. Und wenn man das nun auf die Gemeinde überträgt, die nicht unter diesem Bund vom Sinai steht,
Ja.
Dann hat man die Zeitalter nicht unterschieden. Aber dann ist man nach 2. Timotheus 2, Vers 15 ein Arbeiter, der sich zu schämen hat. Der nicht bewährt ist vor Gott, weil man das Wort der Wahrheit nicht in gerader Richtung geschnitten hat. Man hat Dinge miteinander in Beziehung gebracht, die getrennt werden müssen. Dann müssen wir zum Beispiel auch unterscheiden verschiedene Bündnisse. Wir finden in 1. Mose 9 den Bund mit Noah. Der wurde geschlossen mit der ganzen Erde. Und solange die Erde besteht. Übrigens daraus folgt, dass auch die Todesstrafe heute noch ein Recht ist für die Obrigkeit. Nicht für die Gemeinde. Sehen wir, wenn wir zwischen den Nationen und der Gemeinde nicht unterscheiden, dann vermischen wir die Dinge. Das ist nicht der Auftrag der Christen, dass sie die Todesstrafe ausüben. Das ist die Berufung der Heidenvölker, und der Bund mit Noah ist gültig, solange die Erde besteht. Aber dann später finden wir den Abraham-Bund. Der wurde nicht mit der ganzen Welt gemacht. Der wurde mit Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht. Und dann im ganz Speziellen mit der Nachkommenschaft durch Isaak. Und der hat Gott verheißen, das ganze Land Kanaan auf ewig. Ja gut, dann sehen wir daraus, Israel als Nation hat immer noch ein Recht auf das verheißene Land. Aber in der katholischen Theologie und dann auch bei den Reformatoren, die waren in dieser Hinsicht noch recht katholisch, da hat man gelehrt, dass Israel seit der Verwerfung des Messias alles verloren hat. Was Gott also Israel verheißen hat, da können wir jetzt übertragen auf die Gemeinde. Und dann wird daraus der Schluss gezogen, Israel hat gar kein Recht mehr auf das Land. Und jetzt versteht man zum Beispiel auch, warum traditionelle Kirchen im Nahen Osten, warum die so israelfeindlich sein können. Ja, das ist eine Konsequenz aus diesem Fehler, dass man nicht mehr unterscheidet und sieht, dass Israel im Heilsplan Gottes nach wie vor eine Bedeutung hat, die unterschieden werden muss von der Kirche. Die Kirche hat nicht einfach Israels Vorrechte geerbt. Und wir sehen, das hat ganz, ganz konkrete Auswirkungen, sogar bis ins Politische hinein. Da muss man unterscheiden, der Bund vom Sinai ist nochmals etwas anderes als der Bund mit Abraham. Dann der Bund mit David, der neue Bund, den der Herr Jesus gegründet hat in seinem Blut, ist nochmals ein anderes Bündnis. Also im Verlauf der Geschichte, der Heilsgeschichte, gibt es Bündnisse, die zum Teil so lange dauern wie die Erde, zum Teil sind sie beschränkt. Der Bund vom Sinai dauerte bis zu dem neuen Bund, wurde durch den neuen Bund abgelöst. Also da müssen wir diese Unterscheidungen machen. Dann müssen wir unterscheiden zwischen irdischen und himmlischen Segnungen. Israel ist gekennzeichnet durch irdische Segnungen, im Fall von Gehorsam. 5. Mose 28, 1 bis 14. Die Gemeinde ist gekennzeichnet von geistlichen Segnungen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann kann man weiterlesen und da findet man nichts von Mercedes. Auch nicht, weil es zur Zeit von Paulus keine Mercedes gab, sondern es sind alles geistliche Segnungen. Also die Gemeinde ist charakterisiert durch geistliche Segnungen. Und wenn ein Christ auch irdische Segnungen hat, dann können wir sagen, das ist wie ein Supplement. Das war nicht in Gottes Abmachung drin. Und Gott kann es ganz souverän geben, da und dort. Aber wir können daraus nicht einfach so die Treue bzw. Untreue ableiten. Da müssen wir auch unterscheiden. Wie gehörte man zum Volk Israel? Durch natürliche Geburt. Und dann wurde man am 8. Tag beschnitten. Aber zur Gemeinde, wie gehört man zur Gemeinde? Nicht durch natürliche Geburt. Spurgeon hat gesagt, die Gnade fließt nicht im Blut. Heute würde er sagen, die Gnade ist nicht im DNS-Code aufgeschrieben. Nicht in den Genen enthalten. Ja, wenn Eltern sich bekehren, dann heißt es noch lange nicht, dass die Kinder sich auch bekehren. Zum Volk Gottes, zum himmlischen Volk Gottes, zur Gemeinde gehört man durch Neugeburt als Folge der Bekehrung. Und dann kommt nach dem Neuen Testament die Taufe. Aber sehen wir, im Lauf der Kirchengeschichte haben wir das umgedreht. Man hat gewissermaßen gesagt, die Kirche entspricht Israel, ist einfach die Fortsetzung von Israel. Und darum soll man die Kinder auch gleich taufen, denn sie gehören auch zum himmlischen Volk Gottes oder zur Gemeinde. Stimmt nicht. Die haben zwar eine besonders bevorrechtete Stellung, denn sie haben eine viel größere Verantwortung als andere Kinder aus nichtchristlichen Familien. Nach 1. Korinther 7 sind sie gewissermaßen für Gott geheiligt auf die Seite gestellt. Aber sie gehören nicht zur Gemeinde. Und da wird die Einheit überbetont in der reformatorischen Theologie, in der altreformatorischen Theologie. Da sagt man eben, im Prinzip kann man gar nicht unterscheiden zwischen zwei Völkern Gottes. Israel und die Gemeinde. Es ist alles eigentlich ein Volk Gottes. Und man spricht sogar in der kalvinistischen Theologie von der Kirche ab Adam. Ja, das hat natürlich ganz schwere Konsequenzen. Ja, wenn man das als Einheit sieht, Israel bestand aus bekehrten Menschen und ganz vielen Unbekehrten. Und die waren Gottes, irdisches Volk Gottes. Also, da haben wir gewissermaßen die Vermischung von Bekehrten und Nichtbekehrten. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf die Gemeinde, dann würde das bedeuten, die Gemeinde, die Kirche, ist nicht auf einem falschen Weg, wenn da eine Vermischung zwischen Bekehrten und Unbekehrten ist. Aber das Konzept der Volkskirche ist eine direkte Folge aus dieser Nicht-Unterscheidung zwischen Israel und der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Gemeinde der Gläubigen. Und da will Gott nicht die Vermischung. Die Gemeinde darf nicht gemischt sein aus Gläubigen und Ungläubigen. 2. Korinther 6 sagt das deutlich. Aber sehen wir, was das für ganz praktische Konsequenzen hat, wenn das Wort Gottes nicht in gerader Richtung geschnitten wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch die Einheit sehen. Im Alten Testament sind die Menschen auf die genau gleiche Art errettet worden wie wir heute. Die mussten auch ihre Sünden bekennen, die mussten zu Gott umkehren und mussten Gottes Vergebung und das vielfach in Verbindung mit stellvertretenden Opfern in Anspruch nehmen. Das gleiche Prinzip ist heute da. Also einerseits können wir die einheitliche Linie von Anfang bis zum Ende sehen. Also die geretteten Menschen sind ab Adam alle auf der gleichen Grundlage gerettet worden. Und das ist vielleicht bei manchen Dispensationalisten, also die Unterscheidung der Zeitalter machten, übersehen worden. Die haben vor Unterscheiden die Einheit nicht mehr gesehen. Dass es eben auch eine sich durchziehende einheitliche Linie gibt. Sie haben nur noch die Unterschiede im Auge gehabt, während die Calvinisten, die haben immer nur die Einheit im Auge gehabt. Aber würde man beides, die Einheit und die Vielfalt anerkennen, dann kämen die sich schon viel, viel näher zueinander. Da würde man plötzlich sehen, ja, eigentlich das und das sind gar nicht wirkliche Unterschiede, sondern das ist effektiv nur die Frage der Betonung. Denn wir sehen einerseits eine einheitliche Linie, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, Israel war das irdische Volk und jetzt haben wir die Gemeinde. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ja, es gibt keine Kirche ab Adam, denn damals war sie noch zukünftig. Und sie wurde erst am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, gegründet. Wir gehen weiter. Bei dieser Unterscheidung von Einheit und Vielfalt ist es wichtig zu sehen, jedes Bibelbuch. Wir haben 66 Bibelbücher. Und wenn wir die Psalmen als 5 zählen, dann sind es 70. Ist mir gleich, wie Sie sie zählen. Wir müssen einfach unterscheiden. Jedes Bibelbuch hat einen eigenen Charakter, eine ihm eigene Schönheit. Das bedeutet, wenn ich an ein Bibelbuch herangehe, jetzt entschließe ich mich, ich will das Matthäus-Evangelium lesen, dann muss ich mich fragen, was ist die Hauptbotschaft darin? Wo finde ich zum Beispiel den Schlüsselvers? Ja gut, wie kann man das herausfinden? Ganz einfach, man muss einen Bibelkommentar nehmen und da steht's drin. Aber ich möchte ermutigen, solche Dinge auch selber herauszufinden. Jetzt gehe ich an das Buch heran und versuche auch beim Lesen zu sehen, wie ist da eigentlich der Gedankenverlauf? Eben, wir haben gesehen, das einzelne Wort hat seine Bedeutung im einzelnen Satz, der einzelne Satz im Abschnitt, der Abschnitt innerhalb des ganzen Buches. Und wenn ich das Buch mit Aufmerksamkeit lese, dann schaue ich, wie werden die Gedanken entwickelt, wie ist der Verlauf. Dann frage ich mich auch, kann man das Buch irgendwie einteilen? Gibt es da eine literarische Struktur? Und wie kann man die Einteilung finden? Oft zum Beispiel mit Refrains. Da kommt in einem Buch ein Refrain immer wieder vor. Zum Beispiel im Hohen Lied haben wir das. Da kommt immer wieder der Refrain. Ihr Töchter Jerusalems, ich beschwöre euch bei den Hirschkühen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht weckt, noch aufweckt, bis es ihr gefällt. Das ist der Refrain im Hohen Lied. Und wenn man das beachtet, ja, das ist im Bibeltext selber drin, dann markiert der jedes Mal, wo gewissermaßen ein neues Lied anfängt. Da kann ich das Hohe Lied in verschiedene Liedstrophen einteilen. Und das findet man in vielen Bibelbüchern solche Markierungen. Oder es gibt auch Strukturwörter, die markieren. Zum Beispiel Römer 12, Vers 1. Da haben wir die ganze Lehre über die Verdorbenheit des Menschen, die Erlösung in Christus, dann über die Bedeutung von Israel und den Völkern. Und in Kapitel 12, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Es kommen Ermahnungen, aber da haben wir dieses Strukturwort nun. Und das deutet an die Schlussfolgerung aus allen 11 Kapiteln. Also in Römer 1 bis 11 haben wir die lehrmäßige Darstellung und ab Kapitel 12 die Übertragung auf das praktische Leben. Dieses Nun markiert hier diesen neuen Teil. Das findet man zum Beispiel auch im Kolosserbrief. Dort haben wir auch diese Belehrungen. Und dann wird plötzlich in Kolosser 3, Vers 1 gesagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Das ist die, da kommt die, der praktische Teil, der aus der Belehrung die Schlussfolgerung zieht für das tägliche Leben. Oder das gleiche im Epheserbrief. Ich will das jetzt nicht in der ganzen Bibel zeigen, ja? Es geht ja nur um eine Einführung in das Thema. Epheser 4, Vers 1. Nach 3 Kapiteln Belehrung heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt. Dieses Nun markiert, jetzt kommt der praktische Teil, Kapitel 4 bis 6. Also auf solche Dinge muss man achten, dann kann man selber die Einteilung eines Bibelbuches entdecken. Dann kann man das vergleichen mit anderen Kommentaren. Und wenn man dann sieht, man kommt auf die gleichen Ergebnisse, ja, das macht schon Mut. Ich meine, wenn man in der Auslegung dauernd auf Ergebnisse kommt, auf die noch nie jemand anders gekommen ist, dann ist es etwa so wie bei der Autobahn, oder? Wo einer da andreht und dann heißt es, Achtung, ein Geisterfahrer auf der N1. Und sagt er, was, ein Geisterfahrer? Die kommen ja in Massen. Also, wenn man sieht, dass andere auf das gleiche Ergebnis kommt, das ist schon eine ermutigende Bestätigung, dass man vielleicht doch nicht so ganz auf dem Holzweg ist. Dann müssen wir uns auch bei jedem Buch fragen, wer hat das geschrieben? Es wird uns nicht einfach grundlos gesagt bei 13 Paulusbriefen, dass sie von Paulus stammen. Das hat schon seine Bedeutung. Dann überlegen wir, was ist der Auftrag von Paulus gewesen? Ja, speziell die Heidenvölker. Und so weiter. Also wir fragen uns, wer hat das geschrieben? An wen hat er es geschrieben? Ja, zum Beispiel an die Korinther, den ersten Korintherbrief. An die Geheiligten in Rom. Aha. Da geht es um Gläubige, um eine Gemeinde. Aber man muss sich fragen, an wen wurde zum Beispiel der Hebräerbrief geschrieben? Aha, da wird nichts gesagt, dass es eine bestimmte Gemeinde geschrieben war. Und aus dem ganzen Brief geht hervor, das war wirklich an die Hebräer, an jüdische Christen gerichtet. Und das muss man beim Lesen des Buches. Da muss man sich auch fragen, weiß man etwas über den Hintergrund, warum das Buch geschrieben worden ist? Zum Beispiel im ersten Korintherbrief sieht man das aus dem Brief selber heraus. Paulus nimmt Bezug, ihr habt mir geschrieben. Ich habe ihm zum Beispiel einen Brief geschrieben übers Heiraten. Und hatten ganz konkrete Fragen über Eheschließung, Ehescheidung und so weiter. Und noch weitere Male sieht man, wie Paulus Bezug nimmt auf einen Fragebrief von ihnen. Da kann man also selber herausarbeiten, was war eigentlich der Anlass dieses Briefes. Die hatten verschiedene Fragen und Probleme und auf die wird jetzt konkret eingegangen. Das ist zum Beispiel wichtig in der Frage 1. Korinther 7 über die Ehe und Ehescheidung. Da darf man nicht erwarten eine vollständige Abhandlung zum Thema, sondern es geht dort um die Beantwortung von ganz spezifischen Fragen, die gestellt worden sind. Da wird nicht alles von Grund auf aufgearbeitet. Oder beim Galaterbrief sieht man, die Galater waren mit Irrlehren in Kontakt gekommen und Paulus hat gesagt, er musste ihnen ganz schnell eigenhändig diesen Brief schreiben. Sieht man also, der Anlass war eine Irrlehre, die die Gemeinden von Galatien bedrohte und da musste sofort reagiert werden. Dann kann man die Botschaft des Galaterbriefes so in das Umfeld einordnen. Da muss man sich auch fragen, nebst dem unmittelbaren Zweck der Abfassung, überhaupt, wann wurde das Bibelbuch geschrieben? Und wenn wir das so einordnen können, dann ist es eine Hilfe, zum Beispiel gerade bei den Paulusbriefen, wenn wir die einordnen können, wann sind die in der Apostelgeschichte anzusiedeln? Ja, dann können wir ganz interessante Dinge dabei herausfinden. Sieht man zum Beispiel, der erste Korintherbrief war geschrieben an Gläubige, die waren 5 Jahre bekehrt. Man weiß, Paulus hat die Gemeinde gegründet, Apostelgeschichte 18, und dann einen Brief datieren kann, aus verschiedenen inneren Kriterien, dann sieht man, aha, die sind 5 Jahre alt, und Paulus sagt ihnen zum Beispiel in 1. Korinther 14, strebet danach, dass ihr überströmend seid zur Auferbauung. Wow! 5 Jahre gläubig und dann erwartet Paulus, dass Gläubige überströmend sind zur Auferbauung von anderen. Ja, das hilft doch, das Ganze einzuordnen. Das hat er nicht an Leute gesagt, die schon 20 Jahre Christen sind. 5 Jahre reicht, um Nützliches weiterzugeben in der Gemeinde. Nicht unbedingt ein langer Vortrag. Paulus sagt, ich möchte lieber verständlich 5 Worte sagen in der Gemeinde. Das ist weniger als 50 Minuten, 5 Wörter. Ja, dann weiter müssen wir beachten, jeder Schreiber hat einen eigenen Stil. Das lässt sich ganz einfach feststellen. Wenn man nur einmal die Wörter anschaut, die Johannesbriefe, die haben ein Vokabular, das immer wieder vorkommt. Das findet man so nicht bei Paulus. Ein ganz anderer Wortschatz. Übrigens, ein Wortschatz, Johannesevangelium von 800 Wörtern. Das ist der Wortschatz von einem Kleinkind. Natürlich, er hat aber nicht Kleinkinder-Wortschatz verwendet, sondern Wörter, die Kinder lernen, wenn sie größer sind. Aber ein ganz einfaches Vokabular, ganz einfache, kurze Sätze, die stehen ganz im Gegensatz zu Paulusbriefen. Epheser 1, 3 bis 14 ist ein Satz im Griechischen. Paulus ist im Gefängnis und er jubelt über Gottes Gnade und Gottes Segen. Und sein Herz ist so voll, wenn er beginnt mit "Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus." Und da hängt er an. Und erst in Vers 14 kommt der Satz zum Ende. Ein ganz anderer Stil. Und interessant ist ja in 1. Korinther 14, da geht es um die Weissagung in der Gemeinde. Um das Reden zur Auferbauung. Und da vergleicht Paulus das mit verschiedenen Instrumenten. Mit Tempelinstrumenten wie Posaune, Harfe, Flöte. Interessant dieser Vergleich mit Musikinstrumenten. Jedes Musikinstrument hat eine andere Klangfarbe. Wenn ich auf der Harfe ein A zupfe, ist das exakt die gleiche Schwingung von der Tonhöhe her, als wenn man ein A auf der Flöte bläst. Also wenn es das gleiche eingestrichene A ist, ja? Also, und trotzdem, jeder merkt sofort, das ist nicht das Gleiche. Es ist das Gleiche und doch nicht das Gleiche. Und so ist es auch mit den Bibelschreibern. Jeder hat eine andere Klangfarbe. Johannes klingt ganz anders als Paulus, aber sie sind nicht dissonant, sondern es gibt vollkommene Harmonie. Aber wir müssen ein Augenmerk bekommen für die Vielfalt, für die Unterschiede. Dann kämen wir nämlich nicht mehr auf das Problem. In der Reformation wurde ja Luther, als er durch den Römerbrief die Rechtfertigung aus Glauben allein entdeckt hatte, wurde er gestichelt mit dem Jakobusbrief. Da heißt es Rechtfertigung aus Werken. Und das hat ihn so gestichelt, dass er mit dem Jakobusbrief dann effektiv Mühe hatte. Aber das sind nur 2 verschiedene Klangfarben. Denn Paulus betont im Römerbrief, dass ein Mensch von Gott als gerecht erklärt wird. Das geschieht nur durch den Glauben an Jesus Christus. Man kann gar nichts dazu beitragen. Rechtfertigung, also Gerechterklärung aus Glauben allein. Aber Jakobus sagt, du bist ein Gläubiger. Tja, die Dämonen, die glauben auch. Die Dämonen sind alle gläubig. Haben wir das gewusst? Die sind alle gläubig. Aber sind alle verloren. Jakobus sagt, wenn du sagst, du bist ein Gläubiger, dann muss sich das in deinen Taten, in deinem Leben sehen. Dann kannst du quasi vor unseren Augen als gerecht erklärt werden. Indem wir sehen, ja, das sind ja auch die Auswirkungen eines echten Glaubens. Also, der Römerbrief betont, dass man ohne Werke gerettet wird. Und der Jakobusbrief betont, ein Geretteter beweist das durch durch gute Werke. Das sind nur verschiedene Klangfarben. Aber im Tempelorchester, da erscholl das Schofarhorn, die silberne Posaune. Und dann gab es zwei verschiedene Harfen, die Nevel und die Kinnor. Dann gab es die Flöten und so weiter und so fort. Alle hatten einen anderen Klang und zusammen gaben sie ein Chor- und Orchesterkonzert, das alles in Harmonie zur Ehre Gottes war. Übrigens ist es ja interessant bei der Inspiration. Ja, wenn doch die Schrift Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe von Gott inspiriert ist, dann sollte doch alles einförmig sein. Warum haben wir dann diese Unterschiede? Warum schreibt Johannes anders als Paulus? Warum schreibt Jakobus anders, nochmals anders? Warum schreibt Judas nochmals anders und Petrus auch nochmals anders? Je nachdem sogar, ob er den Brief mit Silvanus geschrieben hat, den ersten, oder allein den zweiten. Die unterscheiden sich auch wieder ganz deutlich im Stil. Ja, wieso? Ja, da ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Inspiration Gottes und Inspiration der Dämonen. Wenn Menschen von Dämonen inspiriert sind und Bücher schreiben, das gibt's ja. Früher gegeben, gibt's auch heute noch. Zum Beispiel Goethe hatte das automatische Schreiben. Und auch C.G. Jung sagte, dass ihm von einem Leitgeist, dass er diktiert worden ist. Ja, wenn im Spiritismus, im Okkultismus jemand inspiriert wird, dann wird seine Persönlichkeit ausgeschaltet. Das ist ganz wichtig. Die Dämonen haben immer ein Interesse, unsere Kontrollinstanz auszuschalten, damit sie uns missbrauchen können als Werkzeuge. Aber wenn Gott Menschen benutzt, dann will er sie benutzen als vollständige Personen. Gott hat Johannes genau so gemacht, wie er ihn haben wollte. Und auch seine ganze Entwicklung in seinem Leben war so in der führenden Hand Gottes, dass er auch Griechisch so gelernt hat, wie Gott das wollte. Und wenn Johannes mit vollem Bewusstsein seine Briefe und sein Evangelium, die Offenbarung geschrieben hat, dann war seine Persönlichkeit nicht ausgeschaltet, sondern 100% von Gott gebraucht, sodass das, was Johannes schreiben wollte, mit dem übereinstimmte, was der Geist Gottes genau sagen wollte. Das ist Gottes Wunder. Der Mensch, seine Persönlichkeit wird nie ausgeschaltet, sondern 100% eingesetzt. Da können wir unterscheiden, auch im Christentum heute, zwischen dämonischer Inspiration und was von Gott kommt. Und sogar eben beim Wort Gottes ist das in vollkommener Weise so. Hosea hat einen ganz anderen Stil als Jesaja. Sein Buch ist sehr aufgeregt geschrieben. Jesaja oft so strahlt eine poetische Ruhe aus und er malt mit so wunderbaren Worten die Herrlichkeit des kommenden Messias. Aber alles strahlt so eine Ruhe aus. Er hat eine ganz andere Botschaft als Hosea gehabt. Hosea zum Beispiel musste sein Buch schreiben unter dem Schmerz, dass seine Frau Ehebruch begangen hatte. Genauso wie Israel mit Gott Ehebruch begangen hatte. Und in dieser Aufregung und Unruhe, in diesem Aufgewühltsein hat er sein Buch schreiben müssen. Aber Jesaja, der hatte eine gute Frau, sie war selber auch Prophetin, hatte Kinder und sein Leben war nicht so wie Hosea, und er schreibt aus einer ganz anderen Ruhe heraus. Aber das ist alles von Gott geführt, von Gott gewollt, so dass letztlich eben jeder Buchstabe Gottes Wort ist. Wir müssen ferner unterscheiden zwischen Poesie, also ob etwas gedichtet ist, und Prosa. Wenn also Psalm 19 sagt, dass die Sonne sich freut, am Morgen wie ein Bräutigam aufzustehen und seine und die Bahn zu durchwandern. Übrigens nicht wie eine Braut, weil auf Hebräisch ist Sonne männlich. Ja, darum ist es ein Bräutigam. Wie ein Bräutigam seine Bahn zu durchwandern, dann muss man natürlich nicht auf die verwegene Idee kommen und sagen, die Bibel lehrt, dass die Sonne um die Erde kreist. Nein, das ist doch poetische Sprache. Wenn ein Dichter heute spricht von der Kuppel von Azur, man sieht sie heute nicht so gut, die blaue Kuppel des Himmels, dann meint niemand, der ist verrückt. Sondern dichterisch drücken wir uns so aus. Das ist nicht das Gleiche. Und wenn uns jemand sagt, 1. Mose 1, das mit der Schöpfung, das müsst ihr alles nicht so wörtlich nehmen. Das will einfach ein Gedicht sein, gewissermaßen ein Lobhymne auf die Schöpfung Gottes. Und sagen, das ist doch reiner Unsinn. 1. Mose 1 ist hundertprozentige Prosa im Hebräischen. Da hat man auch keinen Rhythmus in der Sprache drin. Bereshit bara, Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ve haaretz hayta tohu va vohu. Ve choshech al penei tehom. Ve ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim, yehi or, vayhi or. Es werde Licht und es ward Licht. Das klingt ganz anders als in den Psalmen. Da haben wir den Rhythmus. Psalm 1. Ashreha ish, asher lo halach va'atzat reshaim. Uvederech hadaim lo amad, uvemoshav letzim lo yashav. Und so weiter. Das ist vom Rhythmus her und vom Inhalt her etwas ganz anderes. Und darum, 1. Mose 1 ist nicht ein Hymnus auf die Schöpfung, sondern eine nüchterne Geschichtsbeschreibung in Prosa. So wie Gott das gemacht hat. Wir müssen ferner unterscheiden zwischen Geschichtsbüchern, wie zum Beispiel das 1. Buch Mose, und Lehrbüchern, wie die Sprüche und die Briefe von Paulus, die allgemeinen Briefe, die 21 Briefe im Neuen Testament, das sind Lehrbücher. Wir müssen unterscheiden, wiederum prophetische Bücher. Wie Jesaja, Jeremia, Ezekiel, 12 kleine Propheten, die Offenbarung. Das dürfen wir nicht miteinander vermischen. Und darum, aus einem Geschichtsbuch eine allgemeine Lehre abzuleiten, ist gefährlich. Weil ein Geschichtsbuch erklärt, wie Gott zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel gehandelt hat mit den Menschen. Das kann etwas sein, das sich durchzieht durch die ganze Bibel. Es kann aber auch etwas sein, das nur gerade für diese Zeit war. Ein Beispiel. Die ersten Christen hatten den Besitz gemeinsam. Apostelgeschichte 2 bis 4. Ja gut, Ableitung. So wie wir leben oder die meisten von uns, das ist völlig unchristlich, denn wir sollten eine Gütergemeinschaft anstreben. Ja. Das ist ein Lehrschluss aus einem Geschichtsbuch. Und übrigens, schon aus dem Geschichtsbuch würde man sehen, dass nach diesem Jahr bis zur Steinigung von Stephanus, das war diese Zeit, wo sie alles gemeinsam hatten. Übrigens auch nur vorzu, hat nämlich immer wieder vom Privatbesitz abgegeben in die gemeinsame Kasse, wie das gerade nötig war. Es war nicht ein totaler Kommunismus. Stimmt gar nicht. Und nach der Steinigung von Stephanus hatte wieder jeder sein eigenes Hab und Gut. Wir müssten also eine solche Belehrung finden in den Lehrbüchern des Neuen Testaments, dass wir sagen könnten, Christen sollten alles gemeinsam haben. Und das finden wir genau nicht, sondern das Gegenteil. Aber wir finden schon viele Anweisungen über den Umgang mit dem Besitz. Also diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Oder zum Beispiel in der Apostelgeschichte liest man, am Pfingsten bekamen die Gläubigen den Heiligen Geist nach der Taufe. Ja gut, das leiten wir ab. Alle, die nicht getauft worden sind, die haben den Heiligen Geist nicht. Das ist aber schwerwiegend. Denn in Römer 8 heißt es, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also die klare Schlussfolgerung wäre, wer nicht getauft ist, der gehört nicht zu Christus. Ja gut. Aber in Apostelgeschichte 8, da bekamen die Samariter ersten Heiligen Geist nach Taufe und Handauflegung der Apostel. Ja, da haben die Neuapostolen, die haben dann die Lehre aufgestellt, man kann nur errettet werden, wenn ein Apostel einem die Hände auflegt. Und darum haben sie wieder neue Apostel haben müssen, die diese Autorität haben. Und wehe, wer nicht von diesen Stammaposteln versiegelt ist, der ist nicht gerettet. Eine verwegene Irrlehre, weil man aus einem Geschichtsbuch ein allgemeines Dogma abgeleitet hat. Und in Apostelgeschichte 10, die Heiden, die zum Glauben kamen, bekamen den Heiligen Geist vor der Taufe. Ja, wir haben alles Mögliche. Das sind historische Spezialsituationen. Aber in dem Lehrbuch Epheser 1, Vers 13 bis 14 haben wir den allgemeinen Lehrgrundsatz: Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr das Evangelium geglaubt habt. Also von dort her müssen wir das Allgemeine sehen. Und dann gibt es die Ausnahmefälle. Weiter müssen wir unterscheiden zwischen Erzählung, Visionen, Apokalyptik. Das sind, wenn das diese Tiere mit wie ein Löwe und Adlerflügel aus dem Meer herauskommen in Daniel 7, dem sagt man Apokalyptik. Oder in der Offenbarung, wo dieses Tier mit den sieben Köpfen aus dem Meer herauskommt. Da müssen wir also unterscheiden. Apokalyptik, wir müssen unterscheiden Lieder, Gleichnisse, Symbolik. Es gibt Leute, die sagen, evangelikale Christen, das sind eigentlich ein bisschen beschränkte Leute, die nehmen die ganze Bibel wörtlich. Das ist eine Frechheit, so etwas zu sagen. Oder dann haben sie es aber falsch aufgefasst. Wir nehmen sie so weit wörtlich, dass wenn die Bibel sagt, es geht hier um ein Gleichnis, dass wir das als Gleichnis auffassen. Und wenn die Bibel uns einen Text gibt, der poetisch ist, dass wir diesen Text wörtlich poetisch auffassen. Ja? Die Sonne, die ihre Bahn durchzieht mit Freuden, wie ein Held, wie ein Bräutigam. Also die Bibel wörtlich nehmen, heißt eben gerade, dass wir die Bibel ganz genau untersuchen, auf diese verschiedenen Arten etwas zu beschreiben. Darum, wir glauben nicht, dass nach Offenbarung 13 einmal ein Tier mit sieben Köpfen wörtlich aus dem Meer herauskommen wird und über Europa herrschen wird. Das glauben wir nicht, sondern wir glauben, dass das eben eine apokalyptische Beschreibung ist des neuen Europas. Und zum Schluss noch, wir haben noch eine Minute, Hilfsmittel. Nach Epheser 4, 11 und folgende hat Christus seiner Gemeinde Gaben gegeben. Apostel, Propheten, die waren die Grundlage, dann weiter Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also wir können die Bibel nicht einfach allein lesen und meinen, wir kommen allein zum Ziel. Gott hat die Erlösten in die Gemeinde gestellt, damit alle Gaben, und wir haben in 1. Petrus 4 ganz klar die Aussage, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe hat. Und da sollen sie in den Genuss aller Gnadengaben kommen. Und so gemeinsam kommen wir vorwärts zum Ziel. Darum ist es wichtig, dass wir Gemeindezusammenkünfte besuchen. Nicht einfach nur dann, wenn wir Lust haben. In Hebräer 10 heißt es, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, wie es bei etlichen Sitte ist, sagt Paulus. Und also das ist wichtig, dass wir profitieren von den anderen Gläubigen. Lehrvorträge, Hauskreise, dann schriftlich Bibelkommentare. Es gibt Leute, die haben eine Abneigung gegen das Wort Bibelkommentare. Ja gut, es ist auch viel Missbrauch getrieben worden, natürlich. Aber Bibelkommentare sind ja eigentlich die Frucht von Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat oder auch schon in früheren Zeiten gegeben hat. Davon sollen wir doch profitieren. Dann gibt es Bibellexikas. Die können uns etwas auch über die Umwelt der Bibel erklären. Es gibt Konkordanzen, Wörterbücher, nicht nur für die, die Grundtextsprachen können. Es gibt auch Wörterbücher, wo man über Schlüsselzahlen bekommt man die Referenz, was im Grundtext steht und was diese Wörter alles bedeuten. Es gibt Grammatiken und so weiter. Also eine Fülle von Hilfsmitteln, die sollen wir alle benutzen. Aber nicht in der Meinung, dass durch menschliche Weisheit uns Gottes Wort geöffnet wird. Sondern im vollen Bewusstsein, dass das nur möglich ist, wenn der Herr selber sein Wort aufschließt und unser Verständnis aufschließt Und wenn wir unser Leben tagtäglich ordnen und so in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, leben, wenn der Heilige Geist, aber er schaltet nicht unseren Verstand aus, sondern unser Verständnis und der Verstand dazu ist, wird von Christus geöffnet. Ja, bis dahin.